Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich will euch heute das Licht der Welt zeigen im Leben von Daniel. Daniel ist jetzt über 80 Jahre alt. Er hat sein Leben lang hart gearbeitet, sein Leben lang ein Zeugnis gewesen und sein Leben lang gebetet. Seine drei Freunde, Schadrach, Meschach und Abednego, die sind wahrscheinlich schon verstorben. So alt wie Daniel wird man selten in der Zeit. Und jetzt am Ende seines Lebens kommt seine größte Prüfung. Jetzt erst am Ende. Seine Freunde waren als junge Männer im Feuerofen. Daniel kommt jetzt als ganz alter Mann in die Löwengrube. Wir hören Gottes Wort aus Daniel 6, die Verse 2 bis 10. Darius, das ist der persische König, der jetzt über die ganze Welt herrscht, in der Daniel lebt. Darius aber befand es für gut, 120 Statthalter über das Reich zu setzen, die im ganzen Reich verteilt sein sollten, und über diese noch drei Minister, von denen Daniel einer war. Diesen sollten jene Statthalter Rechenschaft ablegen, damit der König keinen Schaden erleide. Also ein neuer König möchte dafür sorgen, dass es keinen Aufstand gegen ihn gibt. Sein Reich ist fast unbeherrschbar groß, also delegiert er. Und über diese 120 Leute stellt er nochmal drei, damit es nochmal einen Puffer gibt. Lieber ein Aufstand gegen diese drei Leute als ein Aufstand gegen mich als König. Und Daniel ist einer dieser drei. Vers 4. Da sich nun dieser Daniel vor allen Ministern und Statthaltern auszeichnete, weil ein so vortrefflicher Geist in ihm war, so nahm sich der König vor, ihn über das ganze Reich zu setzen. Also mit über 80 nochmal befördert werden, heißt das für Daniel. Da suchten die Minister und Statthalter eine Anklage gegen Daniel zu finden, im Hinblick auf die Regierungsgeschäfte, aber sie konnten keine Schuld oder irgendetwas Nachteiliges finden, weil er treu war und keine Nachlässigkeit noch irgendein Vergehen bei ihm gefunden werden konnte. Da sprachen jene Männer: Wir werden gegen diesen Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn im Gesetz seines Gottes. Darauf bestürmten jene Fürsten und Statthalter den König und sprachen: König Darius, mögest du ewig leben. Sämtliche Minister des Königreiches, die Vorsteher und Statthalter und die Räte, die erachten es alle für ratsam, dass eine königliche Verordnung aufgestellt und ein Verbot erlassen werde, wonach jeder Mensch, der innerhalb von 30 Tagen irgendeine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich allein, o König, der soll in die Löwengrube geworfen werden. Also diese Leute sagen: du willst ja unbedingt deine Herrschaft sichern, wir haben eine Idee. Wir sorgen dafür, dass jeder dich anbeten muss und dich allein und alles von dir abhängt. Und wer etwas das nicht erfüllt, der soll in die Löwengrube geworfen werden. Und dadurch wird dein Reich gesichert für dich. Vers 9. Nun, o König, erlasse das Gebot und unterschreibe das Edikt, das nicht abgeändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, welches unwiderruflich ist. Daraufhin unterschrieb der König das Edikt und das Verbot. Also diese Leute wissen, dass Daniel Gott mehr liebt als alles andere in seinem Leben und dass er auf jeden Fall dem Gesetz Gottes gehorsam sein wird. Und deswegen versuchen sie ihn jetzt zu fangen mit so einer richtigen klassischen Hofintrige. Sie gehen zum König, der König wird ja auch hier mit verwickelt, ohne es zu merken. Er schätzt Daniel, er will nicht, dass Daniel in die Löwengrube kommt, aber er hat gerade eben eigenhändig ein Gesetz unterschrieben, das Daniel verurteilen wird, wenn es soweit ist. Diese Leute sind wie ein Rudel Löwen, um Daniel herum. Er ist schon in der Löwengrube. Dieser Königshof ist für ihn diese Löwengrube. Egal, ob er jetzt noch in die Löwengrube muss oder nicht. Er ist immer in Gefahr, sein Leben lang. Und dabei ist Daniel wie Jesus. Er leidet Unrecht, aber er ist ganz unschuldig. Und dabei ist er total still. Er wehrt sich nicht gegen diese Vorwürfe. Er bringt es nur ins Gebet. Und wo er auch Jesus ähnlich ist, an einem Morgen wird alles wieder gut sein. So ist es bei Daniel und so ist es auch bei dir. Eines Morgens wird auch für dich endgültig alles wieder gut sein. Wenn wir im Glauben leiden, sagt das Neue Testament, so wie Daniel leiden wird, dann nehmen wir Anteil an dem, was Jesus für uns getan hat, was er für uns gelitten hat. Paulus sagt das in Philipper 3, wenn ihr da kurz hinblättern wollt, Philipper 3, Vers 10, da sagt Paulus, dass er Jesus über alles haben möchte, auch über Leid hinaus. Er sagt in Philipper 3, Vers 10, ich will ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Das, was Paulus erlebt hat, das, was Daniel erlebt hat, das, was du erlebst, wenn der Glaube, wenn das Leben mit Gott schwer wird, das ist Anteil nehmen und Jesus ähnlich sein. Wer leidet, ist wie Jesus. Nicht wer perfekt ist, ist wie Jesus. Niemand wird perfekt sein in diesem Leben. Gott möchte das Schwierige in deinem Leben, auch dein Scheitern, gebrauchen, um dir Anteil zu geben an Jesus und ihm ähnlicher zu werden. Und er wird uns immer retten. Paulus sagt, ich will in die Auferstehung. Das ist was, das so soll mich Gott erlösen. Das heißt, er versteht auch, ich muss sterben. Ich werde immer wieder verfolgt als Paulus, als Missionar. Ich werde immer wieder kurz vorm Tod sein und Gott wird mich einige Male retten. So wie er Daniel gerettet hat. Tatsächlich körperlich aus der Löwengrube herausretten. Das wird Gott ganz oft machen. Er wird auch dich ganz oft bewahren. Aber die ultimative Bewahrung ist die Bewahrung vor dem Tod. Dass du von den Toten auferstehen wirst am Ende der Tage. Das ist, was Paulus möchte, das ist, was Daniel erlebt und was du, wenn Gott will, auch erleben wirst. Dass er dich immer wieder in diesem Leben vor dem Schlimmen bewahrt und dann endgültig bewahrt am Ende. Ich lese nochmal Gottes Wort aus Daniel 6, die Verse 11 bis 15. Hier ist jetzt Daniels Reaktion auf die Löwen um ihn herum, die nach seinem Leben trachten, seine Reaktion auf diese Intrigen, die ja auch völlig zu Unrecht sind und einfach nur Lügen über ihn verbreiten wollen, die nicht funktionieren und deshalb versuchen sie ihn jetzt zu verstricken mit dieser Falle. Vers 11. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte, und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Also Daniel macht, was er immer macht. Er ist ein Gewohnheitstier. Er hat jetzt 60 Jahre lang, dreimal am Tag, gebetet Richtung Jerusalem und tut es weiterhin. Komme, was da wolle. Vers 12, da stürmten jene Männer herein und fanden Daniel bittend und flehend vor seinem Gott. Sogleich erschienen sie vor dem König und brachten das königliche Verbot zur Sprache. Hast du nicht ein Verbot unterschrieben, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen etwas erbittet, außer von dir, o König, der soll in die Löwengrube geworfen werden? Der König antwortete und sprach, die Sache steht fest, nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unwiderruflich ist. Da antworten sie und sprachen zu dem König, Daniel, einer der Weggeführten von Juda, nimmt keine Rücksicht auf dich, o König, und achtet nicht auf das Verbot, das du unterzeichnet hast, sondern er verrichtet dreimal am Tag sein Gebet. Als der König das hörte, wurde er sehr betrübt, und er sann darüber nach, wie er Daniel retten könnte, und gab sich bis zum Sonnenuntergang Mühe, ihn zu befreien. Also die Schlinge ist jetzt zu um Daniel herum. Der König ist auch irgendwie mitgefangen. Also Vers 11 ist der Wendepunkt in der Geschichte. Daniel geht in sein Haus, geht nach oben, macht sein Fenster, ist vielleicht immer auf Richtung Jerusalem. Jetzt ist es auf jeden Fall auf. Und er betet in Richtung seiner Heimatstadt. Mit 14 wurde er von dort entführt und sollte dann ein Babylonier werden. Ihm wurde ein babylonischer Name gegeben. Babylonisches Essen wurde ihm vorgesetzt, aber er hat es verweigert. Die babylonische Ausbildung, die ganzen Götter lernen und die Mythologie und diese Götzengeschichten alle verstehen, die Sprache. Er sollte der perfekte Babylonier werden. Aber heimlich in seinem Zimmer ist er immer noch dieser Junge aus Jerusalem, der immer noch, obwohl er in Babylon lebt und arbeitet, im Herzen in Jerusalem ist, in der Stadt Gottes, in der Stadt seines Gottes. Und er macht es dreimal am Tag. Gebet muss eine Gewohnheit sein. Das mehr dazu später, aber das ist kein Zufall, dass Daniel jetzt mit Gebet reagiert. Ich lese weiter Gottes Wort aus Daniel 6, ab Vers 16. Jetzt sehen wir Daniels Gottvertrauen. Da bestürmten jene Männer den König und sprachen, bedenke, o König, dass nach dem Gesetz der Meder und Perser kein Verbot und keine Verordnung, die der König aufgestellt hat, abgeändert werden darf. Also wenn du jetzt kneifst, König, dann hast du keine Autorität mehr und dann kommt der Aufstand, vor dem du dich fürchtest. Vers 17, da befahl der König, dass man Daniel herbringe und in die Löwengrube werfe. Der König begann und sprach zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der rette dich. Und man brachte einen Stein und legte ihn auf die Öffnung der Grube. Und der König versah ihn mit seinem Siegel und mit dem Siegel seiner Gewaltigen, damit in der Sache Daniels nichts geändert werde. Dann zog sich der König in seinen Palast zurück und er verbrachte die Nacht fastend und ließ keine Frauen zu sich führen, und der Schlaf floh vor ihm. Beim Anbruch der Morgenröte aber stand der König auf und begab sich rasch zur Löwengrube. Und als er sich der Grube näherte, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Der König begann und sprach zu Daniel, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, den du ohne Unterlass dienst, dich von den Löwen retten können? Da sprach Daniel zu dem König, O König, mögest du ewig leben. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und den Rachen der Löwen verschlossen, dass sie mir kein Leid zufügten, weil vor ihm meine Unschuld offenbar war und ich auch dir gegenüber, O König, nichts Böses verübt habe. Da wurde der König sehr froh und befahl, Daniel aus der Grube heraufzuziehen. Als man aber Daniel aus der Grube heraufgebracht hatte, fand sich keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Da befahl der König, jene Männer herbeizuholen, die Daniel verleumdet hatten. Und man warf sie in die Löwengrube, sie, ihre Kinder und Frauen. Und ehe sie noch den Boden der Grube berührten, waren die Löwen schon über sie hergefallen und zermalmten ihnen alle Gebeine. Wer anderen eine Grube gräbt, ist da ganz krass passiert für diese Männer. Ich will auch nur ganz kurz was zu den Frauen und Kindern sagen, weil das verstehen wir heutzutage gar nicht mehr. Hier steht nicht, dass das richtig war vom König, also in dem Sinne kannst du beruhigt sein. Hier steht nicht, dass Daniel das gut fand. Hier steht nur, dass dieser König das gemacht hat. Vielleicht hilft es dir, wenn du daran denkst, dass ein Kind und auch eine Ehefrau sowohl für die Perser als auch für von der Bibel betrachtet, von der damaligen Zeit her, das ist der Besitz von einem Mann. Also die, das wäre so ähnlich, wie wenn man all sein Hab und Gut noch hinterherwirft in diese Löwengrube. Die Familie ist komplett ausgelöscht. Das ist die ultimative Strafe für diese Leute. Aber trotzdem, ja, hier steht nicht, dass das gut ist oder dass Daniel sich darüber gefreut hätte oder sowas. Also, die Reaktion von Daniel war, er geht halt in die Löwengrube und betet weiter und sagt, Gott hat seinen Engel gesandt, der mich beschützt hat. Und noch ein letzter Abschnitt, Vers 26 bis 29. Was passiert jetzt durch diese Schwierigkeiten? Das ist, was Daniel sich in der Löwengrube jetzt nicht unbedingt vorstellen konnte. Das, wo du im Leid und in der Anfechtung jetzt nicht besonders kreativ überlegen musst, wofür ist das denn alles gut? Was wird Gott nur daraus machen, aus dieser ganzen Sache? Das kommt danach. Und so ist es auch bei Daniel. Danach, Vers 26, schrieb der König Darius an alle Völker, Stämme und Sprachen, die im ganzen Land wohnten. Euer Friede nehme zu. Das ist ein normaler Gruß. Es ist von mir ein Befehl erlassen worden, dass man sich im ganzen Bereich meiner Herrschaft vor dem Gott Daniels fürchten und scheuen soll. Denn er ist der lebendige Gott, welcher in Ewigkeit bleibt, und sein Königreich wird nie zu Ende gehen. Und seine Herrschaft hat kein Ende. Er errettet und befreit. Er tut Zeichen und Wunder am Himmel und auf Erden. Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen errettet. Und diesem Daniel ging es von da an gut unter der Regierung des Darius und unter der Regierung Kyros des Persers. Also Gott hat durch die Löwengrube sein Reich ausgebreitet. Daniel hat jetzt keine götzendienerischen Konkurrenten mehr am Hof. Er kann sogar eine Pro-Israel-Politik vorantreiben. Der nächste Schritt in der Heilsgeschichte ist, dass die Exilanten aus Israel, dass die nach Hause gehen dürfen mit Esra und Nehemia. Und selbst der heidnische König muss einen Psalm schreiben über Gott und im ganzen Weltreich der Perser verbreiten. Gott sorgt dafür, dass seine Ehre groß gemacht wird durch diese Schwierigkeiten, die Daniel überstehen muss. Ein heidnischer König lobt Gott schon wieder im Buch Daniel. Und alle hören es. Ein Zeugnis für die ganze Welt. Und das nicht unbedingt dadurch, dass Daniel so der Superchrist ist, sondern dass Daniel durch ein ganz dunkles Tal durchgehen muss. Also Gott herrscht, deshalb wollen wir wirklich als Zeugnis leben, so wie Daniel, und zu Gott stehen. Und der Teufel wird versuchen, dieses Zeugnis auszulöschen. Es sind dieselben Taktiken wie damals, die der Teufel anwendet. Das, was der Jochen gelesen hatte in 1. Petrus 5, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Es wird Prüfungen für dein Glaubensleben geben, wo der Sieg darin bestehen wird, einfach nur nicht vom Glauben abzufallen. Einfach nur zu überleben, ist schon ein Sieg. Wieder zum Gottesdienst zu kommen, trotz der Anfechtungen, trotz Depression, trotz was auch immer es ist, das einen weghält, wieder zum Abendmahl zu kommen, wieder ein Gebet zu sprechen, wieder nicht Christ geworden sein, ist schon Sieg in dem Herrn Jesus Christus. Wenn es wirklich wahr ist, dass der Teufel ein Löwe ist, der dich fressen will. Es geht nicht um so ein Ultra-Super-Christentum. Du bist kein schlechter Christ, weil du nicht perfekt bist. Trotzdem wollen wir uns angucken, warum Daniel so ein Vorbild ist. Dazu kommen wir jetzt. Was können wir aus dem Leben von Daniel lernen für uns als Christen? Also von seinem eigenen Verhalten. Was wir gesehen haben, ist, wie Gott wirkt. Gott wird deine Anfechtungen zum Wohl seines Reiches und zu deinem eigenen Wohl gebrauchen. Aber was können wir von Daniel lernen über Gebet? Ich lese nochmal seine Reaktion, Daniel 6, Vers 11. Als Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte, und er fiel dreimal am Tag auf die Knie und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Also hier ist, und das ist sehr ermutigend, finde ich, eine Gewohnheit, eine ganz normale Gewohnheit hat gereicht, um Daniels Leben zu retten und das Reich Gottes voranzutreiben in der ganzen damaligen Welt und die Heilsgeschichte einen Schritt weiterzubringen. Deshalb ist im Neuen Testament selbstverständlich, dass Christen beten. Also ich lese nur eine Stelle dazu aus Epheser 6, Vers 18. Da fasst Paulus das Gebetsleben, das er sich wünscht, für einen Christen so zusammen. Betet zu jeder Zeit mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Also hier sagt er verschiedene Dinge. Zu jeder Zeit sollen wir beten. Das heißt, lass dir das nicht nehmen, diese Gewohnheit. Lass dich nicht davon überzeugen, ja, ich muss aber jetzt erstmal das machen. Oder ich muss erstmal das, ich bete später. Oder die Lieblingslüge vom Teufel, ich habe ja schon gebetet heute. Als ob das irgendwie logisch wäre, dass man dann nicht mehr beten muss, weil man einmal gebetet hat in seinem Leben. Zu jeder Zeit mit allem Gebet und Flehen im Geist, also mit jeder Art von Gebet. Du als Kind Gottes solltest ein Virtuoso werden in jeder Art von Gebet. In normalen Bittgebeten, in Dankgebeten, in Klagen, in Rachepsalmen meinetwegen, was auch immer es gibt an Gebet. Das sollte dein Metier sein, wo du Experte wirst. Und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer, heißt, lass dich nicht einlullen. Das allererste, was einschlafen wird, ist dein Gebetsleben. Und dann heißt es, und in der Fürbitte für alle Heiligen, also für alle Christen, kannst du beten, wenn du nicht weißt, ich weiß gar nicht, wofür ich heute beten soll. Ich melde mich freiwillig als dein Gebetsanliegen für immer, ja? Wann immer du nicht weißt, wofür du beten kannst, du kannst gerne für mich beten, aber auch für alle anderen hier und alle anderen Christen, die du kennst. Wir leben vom Gebet anderer, glaube ich, ohne dass wir es mitkriegen. Also ohne Unterlass für alle Heiligen. Hier geht es um eine Beständigkeit, die über ein ganzes Leben aufgebaut werden kann. Der Witz ist, anders zu sein. Also Daniels Fenster ist auf Richtung Jerusalem, nicht in Babylon. Also er ist wie wir, du lebst und arbeitest in Gießen, in Babylon. Und alle anderen werden nicht beten. Also die Babylonier haben nicht nach Jerusalem gebetet. Die hatten andere Götter. Und die Gießener haben auch andere Götter, für die sie leben. Aber es geht darum, anders zu sein und anders sein zu wollen. Das, was Daniel geprägt hat von Anfang an. Mit 14 hat er gesagt, ich bin kein Babylonier. Ich esse dein Fleisch nicht, König von Babylon, und trinke nicht deinen Wein. Es ist in 1. Petrus, gibt es da eine gute Formulierung, in 1. Petrus 2, Vers 11 und 12. Hier fasst die Bibel dein Leben zusammen. Geliebte, du bist geliebt. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge Also in Babylon wohnen heißt nicht Babylonier sein. Als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele kämpfen, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Also das, was Daniel passiert, ist, er wird hier verleumdet von diesen Leuten, aber jeder weiß, selbst sie wissen, wir können ihn eigentlich nicht verleugnen, er ist wirklich makellos in seinem Beruf hier als Christ, er ist wirklich anders. Also das sind die beiden Dinge, wenn die zusammenkommen, wenn du ehrlich anders leben willst und ein paar Gewohnheiten dir von klein auf vielleicht antrainierst, das wird sehr viel bewirken. Daniel selbst hat da als junger Mensch die Weichen gelegt. Ich vermute, dass es schwerer ist, wenn du nicht als Christ aufgewachsen bist. Dass es schwerer ist, mit Anfang 20 oder Mitte 40 oder was auch immer eine Gewohnheit auf einmal einzusetzen. Aber das geht, glaube ich, trotzdem. Daniel, und das ist mir wichtig, damit du nicht denkst, ja, ich meister das jetzt, ich gehe nach Hause und baue mir eine Gewohnheit oder sowas. Es geht um Gottvertrauen. Daniel vertraute Gott, heißt es. Also als er aus der Löwengrube rausgezogen wird. Daniel 6, Vers 24. Als man aber Daniel aus der Grube heraufgebracht hatte, fand sich keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Und du vertraust Gott, indem du diese Dinge tust, indem du anders lebst, indem du zu ihm betest. Und dadurch wird er sein Reich ausbreiten. Dadurch wirst du Licht der Welt sein. Nicht indem du morgens aufstehst und denkst, heute versuche ich mal ein Zeugnis zu sein, sondern indem du sagst, ich will anders sein und beten. Wir sehen hier Daniels Beziehung zu Gott. Er betet dreimal am Tag seit Jahrzehnten. Und ich will dich fragen, wie ist deine Beziehung zu Gott jetzt aktuell? Es ist völlig normal, dass es auf und ab geht. Und es kann sein, Gott segne dich, dass du jetzt einen perfekten Tag hattest und predigtfest bist und dich das überhaupt nicht überführt, was wir über Daniel lesen, weil du hast seit einer Woche eine gute Woche gehabt oder was auch immer. Aber es ist absolut normal, wenn wir das lesen, wie Daniel lebt und denken, so ist es aber nicht bei mir. Und da ist Ehrlichkeit heilsam. Auch Ehrlichkeit vor einem selbst und Ehrlichkeit vor Gott und vor anderen. Die Frage ist aber, willst du das, was Daniel hatte? Wie soll es sein, wenn du mal 80 bist? Willst du wirklich mit 80 auf deinem wahrscheinlich sehr vollen Altersheim-Bett liegen, wo dann die halbe Gesellschaft überaltert ist? Willst du da dann liegen und noch viel älter werden als 80 wahrscheinlich in unserer Zeit und denken, okay, ich habe mein Leben lang gebetet. Es ist alles gut. Oder willst du dann denken, oh, dieser Declan aus der Vergangenheit, ich wünschte, ich hätte mehr gebetet. Du wirst in diesem Altersheim einen wesentlichen Grund weniger haben, Heilsgewissheit zu haben, wenn du im Sterben liegst, wenn du nie gebetet hast. Und das kann dir dann auch keiner mehr schnell irgendwie geben. Du wirst dann denken, ich glaube, ich habe ihn nie gekannt. Das ist, was Daniel abgewendet hat, indem er den Alltag ernst genommen hat und gesagt hat, ich weiß, was kommt. Und Gewohnheiten sind keine Gefühle. Ich putze mir jeden Tag zweimal die Zähne. Ich mache das nicht, weil es sich toll anfühlt. Ich mache das, weil es sich sonst in 5 oder 10 Jahren schrecklich anfühlt. Gewohnheiten müssen nicht toll sein. Natürlich, morgens, da ist es total schön, die Zähne geputzt zu haben. Man denkt, jetzt kann ich vor die Leute gehen. Ich habe mir ja die Zähne geputzt. Oder jetzt habe ich endlich diesen Morgengeschmack weggeputzt. Aber gestern Nacht, jede Nacht, mich ins Bad zu quälen und meine Zähne zu putzen, mache ich nicht, weil sich das toll anfühlt, sondern weil es sich nicht schrecklich anfühlen soll. Ja? So ist es beim Gebet manchmal auch. Du wirst manchmal denken, oh, ich habe kein Gefühl. Aber du bist mehr als ein Gefühl. Gewohnheiten sind keine Gefühle. Ich will, um es etwas praktischer zu machen, ich selber brauche Hilfe. Zum Beispiel beim Zähneputzen. Ich habe eine Zahnbürste. Das ist der erste Schritt. Um diese Gewohnheit am Leben zu halten, habe ich eine Zahnbürste und Zahncreme. Wenn ich die nicht hätte, wäre es schon erheblich schwieriger, diese Gewohnheit weiterzuleben. Deshalb habe ich ein Gebetsbuch, ein Gebetsbüchlein, das ist quasi idiotensicher. Wenn ich keine Lust habe zu beten, lese ich hier ein Gebet. Und dann habe ich gebetet. Und mein Herz wurde in ein Gebet schon mit hineingenommen, ein vorformuliertes liturgisches Gebet. Und dann werde ich in 99% der Fälle mindestens innerlich zustimmen, diesem Gebet, wenn nicht noch eine eigene Formulierung hinten dran hängen. Ich will es mir möglichst leicht machen, diese Gewohnheiten zu leben. Ich habe einen bequemen Sessel, nicht zu bequem, das wäre kontraproduktiv, aber immerhin einen Ort, wo ich weiß, da ist mein Fenster nach Jerusalem. Ich habe hier ein Heft, in das ich Gebete reinschreibe, weil ich es manchmal blöd finde, einfach nur vor mir her zu plappern und habe das Gefühl, irgendwie, ich treffe weder Gott noch mein eigenes Herz, wenn ich einfach nur Dinge runterrede. Deshalb will ich mal 2 Minuten scharf überlegen, wie ich es am allerbesten formuliere. Und das kommt dann schwarz auf weiß in dieses Heft, weil ich weiß, Gott kann lesen. Und das ist auch ein Gebet, wenn ich es aufschreibe. Und da ist manchmal ein Satz aufzuschreiben besser als ich will jetzt nicht übertreiben, eine Viertelstunde vielleicht gebetet zu haben, aber irgendwie nichts gesagt zu haben. Was ich euch damit nur zeigen will, ist, mach es dir nicht unnötig schwer. Setz dich nicht in einen völlig reizlosen Raum oder sowas, wo du keine Chance hast. Es ist normal, dass es schwierig ist. Wir brauchen Zahnbürsten und Zahncreme. Und wir brauchen auch Hilfen beim Gebet. Vielleicht ist eine andere Anfechtung, die wir abwehren können aus dem Leben von Daniel, die Zeit. Daniel war der zweite Mann im Königreich. Der hatte gar keine Zeit, für gar nichts. Niemand von uns hat mehr gearbeitet als Daniel. Und er war über 80 und hat noch gearbeitet. Und trotzdem, das einzige andere, was er scheinbar wichtig findet, weil die Arbeit hat der Mann ernst genommen, ich will es nicht gegeneinander ausspielen, aber selbst Daniel sagt, jeden Tag 3-mal in meinem Zimmer. Ich habe mal, also für mich war das so ein beschämender Moment, ich habe mal in der Uni-Bib gesessen, also in nicht an der FDH, sondern an der anderen Uni, und dann habe ich brauche mal ein Buch und bin so durch die Regale gegangen und war dann in so einer Ecke, wo nie jemand hingeht. Ja, ich weiß nicht, was da für Bücher standen, aber da sind einfach die Bücher, die niemand braucht. Und da waren dann, weil es irgendwie die Tageszeit war, 5 oder 6 Moslems, die gerade auf dem Boden gebetet haben. Weil es die Zeit ist. Und weil ich das halt mache, meine x-mal am Tag. Weil ich das schon immer mache. Und weil ich mich nicht davon abhalten lasse, dass ich jetzt an einer säkularen Uni bin, ich mache es trotzdem. Und so ist Daniel. Er zieht es einfach durch und lässt sich nicht von sich selbst noch nicht von anderen abhalten. Das war für mich überführend, dass selbst die Moslems das besser hinkriegen als ich. Wie schnell ich bin mit meinen Ausreden. Ich brauche keine Ausreden. Ich brauche so den Anfang einer Ausrede, um nicht zu beten. Ich muss sie nicht mal zu Ende denken. Wie gesagt, ich möchte nicht, dass das hier gesetzlich verstanden wird. Es gibt kein Gebot in der Bibel, du sollst dreimal am Tag beten. Das hat sich Daniel selbst ausgedacht. Es geht nicht darum, gesetzlich zu sein, sondern vertrauensvoll. Daniel vertraute seinem Gott, heißt es. Und du vertraust Gott, indem du bestimmte Dinge tust. Vertrauen ist kein Gefühl, sondern etwas, was du tust. Und zwar ist das dann das Wirken des Heiligen Geistes. Dass du sagst, ja, ich habe Lust zu beten, ich habe Lust, gegen mein Fleisch zu kämpfen, ich habe Lust, meinen Alltag in die Hand zu nehmen, um mich nicht einfach so treiben zu lassen wie die Welt, sondern ich möchte dem Gebet die Priorität geben. Das ist dann das Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist bewirkt in dir Vertrauen auf Jesus. Und Vertrauen, also Gebet zeigt dein Vertrauen. Es zeigt, wo dein Vertrauen liegt. Wenn Daniel sich jetzt hier jeden Tag dreimal hingesetzt hätte und sich Sorgen gemacht hätte, dann hätte das gezeigt, wo sein Vertrauen liegt. Bei sich selbst. Wie komme ich aus dieser Nummer nochmal raus? Ich rufe Schadrach an. Mist, der ist tot. Was soll ich nur tun? Ja? Er geht ins Gebet und das zeigt, wo sein Vertrauen liegt, bei Gott. Und wenn du ins Gebet gehst, zeigt das auch, der Heilige Geist hat in deinem Herzen Vertrauen gewirkt auf deinen Gott, Jesus Christus. Und das ist nicht, um dich in seinen Augen besser zu machen. Du kannst nicht in seinen Augen noch besser werden, als du es jetzt in Christus bist. Denn wer in Christus ist, der ist eine neue Kreatur. Amen.